Und ich glaube, es ist viel schlimmer, mit etwas, wofür du nicht stehst, Erfolg zu haben, als erfolglos zu sein mit etwas, wofür du wirklich brennst.
Willkommen beim Podcast Dreamers on Air, präsentiert von Porsche, der Marke, deren Geschichte mit dem Traum vom perfekten Traumwagen begann und die heute wie kaum eine andere für große Visionen steht. Ich bin Steven Gätchen und mit meinen Gästen spreche ich über ihre verwirklichten Träume, Hürden auf dem Weg zum Erfolg und was sie motiviert. Viel Spaß und inspirierende Momente. Er wollte alles werden, nur nicht das, was ihn erfolgreich gemacht hat. Doch nach Millionen verkauften Exemplaren und über 30 veröffentlichten Büchern, von denen mehr als drei Viertel zum Bestseller wurden, kann man wohl annehmen, dass hier kein Zufall, sondern harte Arbeit und ganz viel Talent hinter dem Erfolg stecken. Ob der Heimweg, die Therapie oder sein aktuelles Buch, die Einladung, sie alle haben eins gemeinsam. Sie fesseln aus einer Mischung aus Psychospielchen und Horror, nervenaufreibenden und spannenden Details, die man in einem verschlingt und sich anschließend fragt, wie kommt der nur darauf? Ja, gute Frage. Wie kommst du nur darauf? Du wirst es uns hier jetzt vielleicht beantworten. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, A, dass ich hier zu Gast sein darf und B, für diese nette Einleitung.
Hast du auch verdient. Sebastian, wir fangen direkt an mit einer lockeren Runde. Wenn ich könnte, würde ich. Mhm. Wenn ich könnte, würde ich gerne für einen Tag das Leben tauschen mit.
Früher hätte ich gesagt Barack Obama. Und
warum nicht mehr jetzt?
Jetzt ist er, ich meine, er ist ja nicht mehr so in charge. Und mit Donald Trump würde ich nicht so gerne tauschen. Und mit Biden Biden dann vielleicht. Ich würde ganz gerne mal sehen, wie das ist aus der Perspektive eines amerikanischen Präsidenten.
Es gab mal ein ganz spannendes Interview mit Barack Obama. Da haben sie ihn nach seinem Kleiderschrank gefragt. Und da hat er gesagt, ich habe nur schwarze Anzüge, weiße Hemden, schwarze Krawatten, schwarze Schuhe. Und wenn ich T-Shirts habe, auch nur weiß und schwarz. Mhm. Und dann hat die Interviewerin gefragt, warum? Man hat gesagt, ich muss so viele Entscheidungen pro Tag fällen, dass ich keine Zeit dafür habe, solche Entscheidungen zu fällen. Mhm. Fand ich total spannend.
Finde ich super spannend. Das sagt man ja auch von Steve Jobs. Der ist ja mit Rollkragenpulli und Jeans durch die Gegend gelaufen.
Stimmt.
Und ein guter Bekannter hat mir mal den Tipp gegeben und diesen Lifehack habe ich übernommen, dass ich mir Socken von einer Marke in jetzt vielleicht zwei oder drei Farben hole. Aber es ist egal. Das heißt also, ich muss nie mehr Socken sortieren.
Das finde ich gut.
Und alleine das spart wirklich sehr, sehr viel Zeit.
Machst du das denn zu Hause? Also das ist ja so geil, wenn du, das ist ja diese Legende der Zwerge, die, glaube ich, Schnürsenkel verknoten nachts und vor allen Dingen Socken klauen, ne?
Ja. Ich hab letztens meinem Dreijährigen, der verlangt immer abends, dass ich Geschichten erzähle und mir welche ausdenke. Und dann habe ich Geschichte von Socken. Aber erstmal gesagt, dass Socken sind ja monogam, die gehören immer zusammen. Ein Leben lang trennen die sich nicht, aber dann eine Socke ist dann verloren gegangen und dann wird die gesucht. Und die andere Socke ist natürlich total traurig, weil der Lebenspartner weg ist. Also so ist eine Geschichte mal entstanden. Die war dann im Staubsaugerroboter am Ende der Geschichte. Und ist dann dort auch gefunden worden, dann waren die wieder vereint. Ich glaube ja tatsächlich, irgendwo muss es einen riesen Sockenfriedhof geben, weil tatsächlich verschwinden die.
Aber weißt du was, Sebastian, das wäre doch ein super Titel für dein nächstes Buch,
die Socke.
Der Sockenfriedhof.
Ach, der Sockenfriedhof, ja.
Ja, weil das hat dann auch gleich diese Thriller-Relevanz, weißt du?
Ja, der Haushaltsthriller, tatsächlich, ja. Und detektivischer Spürsinn. Aber es wird dann wahrscheinlich dann doch eher eine Komödie, würde ich mal sagen, vom Titel her. Aber interessant,
sie aber
ist
eines
der seltenen und wenigen Mysterien, die noch nicht aufgeklärt wurde.
Stimmt. Wir müssen uns da mal detektivisch an die Arbeit machen.
Ja. Ja.
Wenn ich könnte, würde ich am liebsten verzichten auf
Fleisch, ja, Fleisch, tatsächlich.
Ja, also versuchst du zu reduzieren, aber schaffst es nicht ganz?
Ich versuche es zu reduzieren und habe vollstes Verständnis beispielsweise auch mit Leuten, die sagen, sie trinken zu viel, oder sie rauchen zu viel oder sie haben irgendeine andere Form der Abhängigkeit. Ich glaube, dass einfach meine Eltern, also ich will jetzt nicht meine Eltern die Schuld dafür geben, aber ich bin halt anders sozialisiert worden und dass, wenn weniger Fleisch auf dem Speisezettel damals gestanden hätte, in den 70er, 80er Jahren, dass ich es mir heute noch leichter fallen würde, darauf zu verzichten, weil eigentlich ist es ja wirklich nur die Konsistenz und der Geschmack. Und es gibt jetzt gar nicht so einen großen Grund mehr dafür, wirklich so viel Fleisch zu essen. Und da ich probiere mich einzuschränken, aus tausend Gründen. Es gibt ja eigentlich, also sagen wir mal so, da werden jetzt wahrscheinlich alle Fleischesser, und ich bin ja Fleischesser, ja, also die werden wahrscheinlich aufschreien und sagen, nee, und ich brauche das und Nährstoffe. Ja, aber so richtig einen Grund jetzt noch Fleisch zu essen, den gibt's ja eigentlich.
Das stimmt.
Außer, dass man sagt, es schmeckt gut, und das ist eigentlich schon
kannst du ja mittlerweile
zu wenig.
Ja, aber kannst du ja mittlerweile auch.
Ja, eigentlich schon. Man kann das substituieren, und gerade ich, und ich lebe ja in einer Großstadt und so, da kommt da wirklich Faulheit und Ignoranz und es kommt einfach bei mir alles zusammen, und ich bin auf keinen Fall einer, der irgendeinen Stein werfen kann. Ich sitze selbst im Glashaus.
Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag
Sport machen. Beziehungsweise das könnte ich ja auch. Da kommt ja auch noch hinzu. Also dieses zwischen Wissen und Handeln, dieser Gap, ja, der ist in bestimmten Bereichen ja nicht so ausgeprägt. Ich komme allerdings gerade vom Sport. Ich habe heute Sport gemacht.
Was für ein Sport?
Mit einem guten Kumpel zusammen machen wir so Fitness-Training, und ich habe mir den ausgesucht, weil der wird immer sauer, wenn ich unsere gemeinsamen Sessions absage.
Oh, sehr gut.
Ich brauchte halt einen wirklich, der mir in den Hintern tritt, weil ich weiß das auch alles. Ich habe auch alle Übungen, die könnte ich auch alleine machen natürlich, aber ich bin wirklich so einen Typ, der, ich mache das, was mir Spaß macht, und das mache ich dann exzessiv, so wie Bücher schreiben. Aber da, wo ich sage, das lasse ich halt auch ohne Druck komplett schleifen.
Ja, ich auch. Ich stelle mir morgens immer den Wecker und sage dann so, bevor du hier alles klar machen musst zu Hause, machst du mal noch eine Runde Sport, oder vor allen Dingen im Sommer, wenn es jetzt früher hell wird, dann denke ich so, gehst noch mal eine Runde laufen, Fahrrad fahren, einmal frische Luft, dann ist dein ganzer Körper ready, und dann klingelt der Wecker und dann gucke ich drauf und denke so, naja, die Dreiviertelstunde, dann machst du es halt morgen.
Ja, genau. Genau. Ne?
Und dann verschiebst du es wieder, und dann ist irgendwie das Wochenende, und dann kriegst du es auch nicht auf die Reihe.
Deswegen brauchst du jemanden, der echt sauer ist, wenn du diesen Termin absagst.
Vielleicht muss ich mir jemanden suchen, der dann morgens klingelt statt dem Wecker. Weißt du, der da vor der Tür stehst und dann der dich zwingt, runterzukommen, damit du direkt...
Du hast einen Drill-Instructor. Oh, eindeutig.
Ja. Oh ja, ich glaube, aber auch den, dann würde ich mich verstecken, würde ich so tun. Dann würde ich die Klingel ausschalten. Wenn ich könnte, würde ich mich bei welchem meiner Charaktere entschuldigen, und vor allen Dingen wofür?
Die Therapie beispielsweise, mein allererstes Buch, es wurde verfilmt auch gerade, und dem einen Charakter, da habe ich, das ist die Isabelle, da sage ich, die Frau von Viktor Lanz, die Frau von der Hauptfigur, da habe ich im Buch so ein bisschen Unrecht getan. Also, und dann habe ich auch die Drehbuchautoren gebeten, können wir die Motivation dieser Figur ein bisschen verändern. Das ist, glaube ich, das in der Verfilmung dann besser gelungen als im Roman. Und insofern, da würde ich dann der Romanfigur Abbitte leisten, würde aber sagen, hey, pass mal auf, im Drehbuch haben wir es ja schon geändert.
Aber das ist, finde ich, eine ganz tolle Antwort, Sebastian, weil das ist ja auch ein bisschen in Film und Serie ganz häufig so, dass viele Regisseure und Regisseurinnen oder Produzenten, Produzentinnen im Nachhinein sagen, Mann, ey, da arbeitest du 5 Jahre an diesem Werk, und dann musst du es halt irgendwann auch abgeben, logischerweise, weil eine Deadline da ist, aber du bist nicht so richtig happy. Geht dir das beim Schreiben auch so? Also gibt es einen Punkt, wo du sagst, ich muss das Buch jetzt abgeben, weil ich sonst mein Leben lang immer weiter dann verbessern würde? Oder gibt es für dich so einen kompletten... so eine Situation, wo du sagst, ey, jetzt ist es ready.
Tatsächlich ist das so, wie es Roland Emmerich mal gesagt hat, ein Film ist nie fertig. Ich kann ihn immer nur auf Reisen gehen lassen, und das ist bei dem Buch genauso. Also das Buch ist nicht fertig, und wenn es keine Deadline gäbe, würde ich wahrscheinlich heute noch an dem ersten Buch sitzen und es überarbeiten. Das ist, man muss diesen Punkt ähnlich wie beim Lernen oder so mal abschätzen, diesen Punkt treffen, wo es nicht mehr besser wird, sondern wo man es verschlimmbessert. Und dann muss man abgeben, aber wohl wissend, dass, also meistens ist es halt auch so, wie so, es geht ja auch keiner in eine Prüfung rein und sagt, ich habe so viel gelernt, ist egal, komm, fragt mich alles, ich kann alles, sondern meistens denkt man an einen Tag, 2 Tage mehr, das wäre schon besser gewesen. Auf der anderen Seite will man sich dann auf dieser Prüfung stellen, und man weiß ganz genau, okay, es kommen Anmerkungen von Leserinnen und Lesern zurück, und irgendwann wird man sagen, stimmt, eigentlich, das hättest du besser machen können. Und es gibt Autoren und Autoren, die schreiben das Buch dann wirklich um, vor allen Dingen, wenn es in anderen Märkten erscheint, wie in Frankreich oder so, dann schreiben sie es für diese Fassung einfach nochmal um. Dazu bin ich viel zu faul, ich probiere dann diesen Fehler oder diese Anmerkung zu übernehmen und im nächsten Buch es besser zu machen. Und dann mache ich aber andere Fehler. Das heißt also, ich bin wirklich mit keinem Buch so richtig zufrieden. Ist. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, sondern ich sage bei jedem Buch, ich würde da schon nochmal rangehen.
Okay, das ist spannend. Wenn auf die Frage, das ist ja immer eine Frage, die ich dann auch manchmal gestellt bekomme in meiner Art und Weise der Funktion des Jobs, den ich mache, ob ich was bereue. Mhm. Und ich sage immer, nee, ich bereue überhaupt gar nichts, weil das ja immer eine situative Entscheidung in einer ganz anderen Lebensphase war. Gibt es eine Antwort von deiner Seite zu einer solchen Frage?
Ja, ich habe da viel zu große Angst vor dem Schmetterlingseffekt. Ne? Also man gibt natürlich Sachen, wo man sagt im Nachhinein, hättest du jetzt, weiß ich was, also wir beispielsweise ein ganz banales Beispiel, wir sind umgezogen gerade und dachten, wir haben unsere Traumwohnung gefunden und durch Zufall allerdings haben wir dann gemerkt, die Traumwohnung ist eigentlich ganz woanders. Und dann hätte man diesen einen Umzug sich komplett klemmen können. Ja, also ein rückblickend betrachtet. Und man wirklich ein banales Beispiel davon, da hängt jetzt kein Leben, kein Tod oder irgendwas davon ab. Das ist einfach nur Umzugsstress, den man hat.
Aber ihr seid in die Traumwohnung jetzt
gezogen? Ja, werden wir noch. Und alle denken, sag mal, seid ihr verrückt? Ich meine, ihr seid doch gerade erst umgezogen. Was soll das eigentlich? Und wir sagen, ist das so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt aber verändere, also wäre ich nicht umgezogen, hätte ich überhaupt die andere Traumwohnung gefunden, würden wir heute diesen Podcast eben machen oder bin ich vielleicht schon in Handschellen irgendwo in einem Gefängnis, weil ich irgendwo einen ganz großen Fehler gemacht habe, fahrlässig und Verkehrsunfall. Keine Ahnung, meine Fantasie geht da mit mir durch und dann denke ich, nee. Ich bin eigentlich sehr glücklich, so wie es jetzt ist, mit allen Fehlern, mit allen Dingen, die ich auch falsch gemacht habe im Leben, dass ich einfach viel zu große Angst hätte, irgendetwas vermeintlich Schlechtes zu korrigieren in der Vergangenheit.
Mein Vater hat immer gesagt, du kannst keine falsche Entscheidung treffen, weil jede Entscheidung immer zu etwas führt, was danach wieder zu etwas anderem führt. Weißt du, was ich meine?
Richtig.
Also genauso wie bei euch mit der Wohnung. Ja. Ihr habt euch dafür entschieden und jetzt zieht ihr nochmal um, aber wer weiß, ob das so gekommen wäre. Und das fand ich immer ganz spannend, ne? Weil man ja so eine Angst hat, Entscheidungen zu fällen.
Hundertprozentig, weil das ist tatsächlich so, wir haben ja keinen A-B-Vergleich. Also wir können unser Leben nicht in der A-Version und in der B-Version leben und danach gucken, was besser davon läuft. Und das ist auf der einen Seite schrecklich, aber auf der anderen Seite natürlich super toll. Und selbst dieser Fall, wo alle sagen, ist doch ganz glasklar, dass ich mir da hintern beißen würde, nehmen wir mal an, jemand gewinnt 86 Millionen im Lotto, ich glaube gerade der Jackpot war vor einigen Tagen so hoch, und er verliert den Schein und er kann ihn nicht einlösen und dann würden alle sagen, ey, wie bekloppt, du hast den Schein, du hast zum Tag verpasst oder sowas. Aber wir wüssten ja nicht, was passiert wäre, wenn er die 86 Millionen eingelöst hätte, er oder sie.
Ja.
Hätte irgendein Freund aus Vortragen, der gar kein Freund ist, davon Wind bekommen und hätte ihn überfallen, ihn dabei vielleicht getötet, um an das Geld zu kommen, wären seine Kinder entführt worden. Es gibt ja tausend schreckliche Gedanken, die auch mit dem vermeintlich Guten einhergehen können. Du weißt es einfach nicht. Wir gehen halt davon aus, klar, der führt ein super Luxusleben und ist glücklich bis ans Ende seiner Tage. Muss aber nicht so sein. Das wissen wir nicht. Und insofern hat dein Vater völlig recht. Es gibt keine falschen Entscheidungen.
Kommen wir mal zu deiner Entscheidung und dem, was du jetzt machst. Weil wenn man sich mal anguckt, du hattest ja viele Träume, was ich total schön finde.
Ja.
Rockstar kann ich total nachempfinden, das wäre ich auch gerne geworden. Ja. Meine Stimme reicht, da finde ich. Tennisspieler, Tierarzt, Jurist und jetzt, ich meine, Traumberuf, Schriftsteller, vor allen Dingen kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Wie ist das denn dazu gekommen? Also wenn man, gibt es da auch einen Moment oder ist das so entstanden, so gewachsen?
Nee, ich glaube, also es war kein Plan sozusagen dahinter, der am Ende darin münden sollte, dass ich Schriftsteller werde. Aber, und das habe ich häufig drüber nachgedacht, aber ich hatte schon immer Träume und Ziele, immer. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, hing das damit zusammen, dass ich mich wirklich als Kind auch viel gelangweilt habe und meinen Kopf dann angeschmissen habe und dann eben mir Dinge vorgestellt hätten, die besser wären, als sich jetzt zu langweilen. Und ich glaube, dass das habe ich daraus gelernt, dass Langeweile die Basis für Kreativität ist, weil unser Gehirn probiert, diese Langeweile zu verdrängen. Und ich muss mich heute zwingen, mich mehr zu langweilen, weil wir natürlich permanent die Möglichkeit haben, berieselt zu werden. Wenn ich früher an der Bushaltestelle saß, habe ich mir Geschichten dann ausgedacht zu den Menschen, die da vorbeiliefen oder im Bus saßen. Und heute gucke ich auf mein Handy und konsumiere schon fertige Geschichten. Und da muss ich mich wirklich dazu zwingen, das Handy wegzulassen und den Kopf einfach mal wieder frei zu bekommen. Aber deswegen, ich weiß nicht, warum das so war, aber ich habe mich dann eben als Tennisspieler gesehen oder ich habe mich eben dann als auf der Bühne gesehen oder vor allem so im Tourbus mit den Jungs zusammen. Wir hatten, dann haben wir eine Schülerband gegründet und ich hatte immer wirklich einen Plan und war immer auf der Suche. Ich habe das aber nicht geschafft, einerseits, weil ich nicht gut genug war als Schlagzeuger. Das war das Instrument, was ich mir ausgesucht hatte. Meine Eltern waren Lehrer, die hatten gar keine Kontakte. Ich habe mich überall beworben und wollte irgendwas mit Musik war damals. Ja, heute später hieß es irgendwas mit Medien und heute wahrscheinlich irgendwas im Internet, Social Media. Heute, also damals war es irgendwas mit Musik, wollte ich machen, bis zu Konzertagenturen, Plattenlabels, Musikverlagen, egal was. Aber ich habe überhaupt keinen Kontakt da reinbekommen, keinen Fuß in die Tür bekommen. Und dann habe ich meine Kreise so weit gezogen, dass ich auch bei Radiosender mich beworben habe, denn die haben ja auch was mit Musik zu tun im weitesten Sinne. Und da habe ich ein Praktikum bekommen und da habe ich auf einmal gemerkt, wow, also diese Welt des Radios hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde auch gerne ein Volontariat da machen. Und auf einmal habe ich halt das gelernt, was immer so auf Kalendersprüchen steht, aber dass man darf eben bei dem großen Ziel, was man vor Augen hat, und das war eben auf der Waldbühne abzurocken, darüber hinwegsehen, dass was für wunderschöne, vielleicht auch kleinere Ziele am Wegesrand liegen. Und das habe ich tatsächlich zum Glück beherzigt, dass ich gemerkt habe, nee, die Radiotür, damit hast du nie gerechnet, das war nie dein Plan, aber als die aufging, wow, da dachte ich, das ist meine Welt. Das war so das Gefühl, nach dem ich irgendwie gesucht hatte. Und so war das später beim Jurastudium kurioserweise auch. Ich habe parallel dazu Jura studiert und ich fand das auch eine ganz tolle, ganz andere Welt. Und als ich dann angefangen habe zu schreiben, das waren also eigentlich auf meinem Weg zu anderen Zielen hat sich immer irgendwas anderes verwirklicht, mit dem ich nicht gerechnet habe.
Toll, aber würdest du denn auch sagen, dass heutzutage, weil du eben gerade beschrieben hast, dass Langeweile auch der Antrieb war, kreativ zu sein, ist das der Nukleus auch ein bisschen für die Findung der Geschichten, die du schreibst?
Ja, es kommt natürlich noch hinzu, dass man, und das widerspricht dir vielleicht ein bisschen, dass man zunächst einmal ein Leben haben muss. Also ich glaube, es gibt natürlich Genies, die im Alter von 14 Jahren weltliterarische Debüts vielleicht schreiben. Aber in der Regel, und das ist immer das Schöne am Beruf des Schriftstellers, man kann also auch noch als Schriftsteller im Alter von 50, 60, 70, 80 röschieren. Das ist kein Problem. Es gibt eigentlich nur noch Politiker und Schriftsteller, also Politikerinnen und Schriftstellerinnen natürlich auch, mit denen, wo man, sag ich mal, anfangs berühmt werden kann, auch im betagten Alter. In allen anderen Disziplinen, nehmen wir mal beispielsweise die Musik. Also das ist schwierig, mit 50 noch eine Boyband zu gründen. Oder nehmen wir mal Sport, fast unmöglich, ja, in verschiedenen Sportarten, noch wenn man über 30 ist, zu Weltruhm zu gelangen. Das ist in diesen Bereichen eben noch möglich. Und beim Schriftsteller, bei der Schriftstellerin ist es sogar notwendig, dass man ein Leben hatte, über das man schreiben kann.
Also aus dem Erfahrungsschatz.
Erfahrungsschatz, Emotionen, Probleme. Auch das beispielsweise. Ich meine, wir haben vorhin drüber gesprochen, Sachen zu bereuen. Für mich ist ja fast alles Recherche, auch jeder Schicksalsschlag. Also natürlich ist es besser, du hast Liebeskummer schon mal empfunden, wenn du über den schreiben willst. Ja, nun nicht, dass man alles Tragische oder auch Komische selbst erleben muss, aber wenn man eine breite Palette von Gefühlen schon mal durcherlebt hat, dann kann man sich viel besser in die anderen Charaktere hineinversetzen. Das soll heißen, also man braucht zufällige Begegnungen, man muss mit Menschen sich auseinandersetzen, mit die einen inspirieren. Man muss mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend gehen, also ein Leben haben, aber Man muss halt tatsächlich, und da ist dann doch kein Widerspruch, ein eigenes Leben führen. Und häufig, auch ich, nehme ich da nicht raus, wir führen halt ein fremdes Leben, indem wir das konsumieren, was uns andere vorsetzen. Und ich habe mich auch gestern Abend schon, ich war mit einem Freund und wir sind durch Instagram durchgescrollt und haben uns die beknacktesten Videos ever angesehen. Aber immerhin haben wir es gemeinsam gemacht. Aber was ich da für Zeit verdaddle, das ist es unglaublich. Ja, also die wissen schon, wie sie mich abhängig machen.
Ja, und vor allen Dingen die Schnelligkeit, ne? Also die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, weil du ja nur noch konsumierst und scrollst und wegwischst.
Richtig.
Aber ich finde es ganz toll, was du gerade gesagt hast mit dem, man muss ein eigenes Leben haben oder zumindest führen. Würdest du denn sagen, und ich habe es eben schon angesprochen, du hast mehr als 13 Millionen Bücher verkauft. Mhm. Alle deine Bücher, die Filmrechte oder Serienrechte sind ebenfalls verkauft. Das ist ein unfassbarer, aber völlig nachvollziehbarer Erfolg. Mhm. Würdest du sagen, du hast dir deinen Traum erfüllt und du lebst und genießt ihn auch?
Also sehr, sehr, sehr gute Frage. Also auf der einen Seite ja, definitiv. Ich habe mir einen Traum, von dem ich nicht wusste, dass es mein Traum ist, erfüllt. Und ich habe ein Hobby zum Beruf. Erstmal eigentlich im Prinzip, es beginnt mit Lesen und Filme schauen. Beides Bücher wie Filme haben mich wahnsinnig inspiriert. Wann immer ich aus dem Kino oder rausgegangen bin oder ein gutes Buch zugeklappt habe, habe ich mir eben die Frage gestellt, hast du auch eine Idee, die in dir schlummert, die dich so ähnlich fesselt, wie du gerade gefesselt wurde, die Emotionen auslöst, wie sie gerade bei dir ausgelöst worden sind? Und damit bin ich schwanger gegangen. Insofern war das vielleicht schon mein Traum, eine Geschichte zu erzählen. Aufschreiben fand ich sogar tendenziell vielleicht ein bisschen zu schwierig. Gleichzeitig aber bin ich ein Mensch, der aus irgendeinem Grund, man muss mal mit einem Psychologen, einem Psychiater analysieren, sehr getrieben ist, der ich habe schon früh angefangen, in Sommern zu denken, ja, zu sagen, wie viele Sommer hast du jetzt eigentlich noch?
Das ist die schlimmste Frage.
Ja,
schlimmste
und wie viele schmerzfreie Sommer hast du noch? Nur Sachen. Und dann, wenn ich ein Buch pro Jahr schaffe, wie viel schaffe ich denn eigentlich noch zu schreiben? Und was? Und das ist übrigens mein Lackmustest, wenn ich Ideen habe. Und Ideen gibt es viele. Hört sich arrogant an für Leute, die nicht im kreativen Geschäft tätig sind, aber wenn man nach Ideen sucht, dann kommen da viele, aber nur die wenigsten sind wirklich tauglich für ein Buch beispielsweise. Und da muss man mit fortschreitendem Alter, muss man sich tatsächlich dann fragen, okay, also wenn ich nur noch ein Buch schreiben könnte, welche Idee würde ich denn dann verwirklichen wollen? Das ist immer mein Test mittlerweile, womit ich mich als nächstes beschäftige.
Das ist, finde ich, eine wahnsinnig interessante Art und Weise auch ranzugehen, weil das ist eine Frage, die ich mir auch stelle und jetzt in Interviews auch mit Hollywood-Produzenten oder SchauspielerInnen ist es auch spannend zu sehen, vor allen Dingen, wenn du dir die großen Stars anguckst, welche Entscheidung fällen sie jetzt? Ne? Und du sagst gerade ein Buch pro Jahr, das ist ja schon ein Wahnsinnstempo. Mhm. Wenn man jetzt von Film oder Serie spricht, reden wir ja über einen Zeitabschnitt meistens von der Entwicklung bis zur Fertigstellung von 3 bis 5 Jahren.
Richtig, ne? Richtig.
Und das ist echt spannend. Auf der anderen Seite finde ich, klingt da auch durch und das finde ich so toll, mit wie viel Freude und Leidenschaft du das auch machst. Ich glaube, das kann man ja auch nur machen, wenn man es liebt. Aber das wäre die nächste Anschlussfrage direkt. Du hast eben gesagt, der Motor ist die Frage, wie viele schaffe ich noch? Ne? Also haben wir noch 25 gute Sommer, haben wir noch 30 schmerzfreie Sommer, haben wir 40? Und aber woher nimmst du denn die Inspiration? Wenn du sagst, hast du zu Hause ein Buch, eine Kladde, wo du deine Ideen runterschreibst und dann selektiv durchgehst, tippst du das irgendwo hin oder hast du die im Kopf und die werden dann irgendwann größer, blumiger, spannender auch für dich?
Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, erst einmal den ersten Impuls, mich mit einem Thema zu beschäftigen, jetzt nicht aufzuschreiben, sondern zu warten, ob diese Idee immer und immer wieder anklopft. Und das ist für mich dann wiederum der Test, ob ich mich damit auch noch nach Wochen und Monaten beschäftigen kann, weil Hand aufs Herz, die meisten hören auf zu schreiben, so auch ich am Anfang, wenn sie nach 20 Seiten merken, oh, es gibt auch viel schönere Dinge im Leben, als jetzt bei Sonnenschein vom Laptop zu hängen. Und außerdem weiß ich ja gar nicht, ob das überhaupt jemand lesen will. So. Und bei mir ist das so, dass ich dann gemerkt habe, okay, diese, es gibt so Ideen, also virulent war das, als ich die Idee hatte zu meinem Thriller Das Paket. Ganz einfache, simple Idee. Es hat ein Postbote, so ist entstanden, bei mir geklingelt und hat mich gebeten, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen. Und das, glaube ich, kennt jeder. Vollkommen nachvollziehbare Situation. Aber ich habe in einer ganz kleinen Straße damals gewohnt und habe mir gedacht, ich kenne jeden, der in der Straße lebt. Ich bin da sogar groß geworden in der Straße. Aber der Name auf dem Paket, der sagte mir gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte der Anfang vom Thriller sein. Also das ist ein böses Paket oder ein böser Nachbar, egal. Also ich war dann sofort in meinem Film drinnen. Und das ist so eine Alltagssituation. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist ein typisches Merkmal von mir. Ich habe die Frage vergessen.
Die Frage ist, du hast vom Motor gesprochen, dass du dich fragst, wie viel schaffe ich noch von all den Ideen umzusetzen, die ich habe in meiner Lebenszeit. Mhm. Aber die andere Frage war, was ist die Inspiration? Und da hast du gesagt, dass das Alltagssituationen selbstverständlich sind, wie zum Beispiel mit dem Paket. Also das heißt, du gehst offen.
Genau. Und du hattest gefragt, ob ich so eine Kladde habe. Genau. Und diese Idee habe ich mir nicht aufgeschrieben mit dem Paket. Aber von dem Moment an passierten immer und immer wieder skurrilere Dinge, darauf wollte ich hinaus, die im weitesten Sinne was
die mit Pakete Paketen, wurden größer von dem
Nee, das
Nachbar.
Nicht. Das war ein harmloser Airbnb-Untermieter oder irgendwas, keine Ahnung, der sich da ein Paket dann abgeholt hat. Es gab eine harmlose Erklärung dafür. Aber eine Woche später hieß es, ich habe ihr Paket, habe ich so einen Zettel gehabt, am vereinbarten Ablageort abgelegt und zwar über den Gartenzaun geworfen. Ich glaube nicht, dass das der vereinbarte Ablageort gewesen ist. Okay. Und das die absolute Härte war, wo ein Zettel stand, wir haben ein Paket ihrem Bewohner im Keller, Herrn Müller, abgegeben oder irgendein Name stand da. Und da habe ich gesagt, ich habe im Keller keinen Bewohner. Und ich immer wieder wurde ich mit neuen Ideen getriggert von DHL, Hermes, UPS, wie sie alle heißen. Und dann dachte ich, okay, das ist offensichtlich, da steckt was drin in diesem Thema. Und habe mich dann irgendwann damit beschäftigt. Und vielleicht habe ich auch schon viele gute Ideen einfach vergessen. Aber das ist für mich so der erste Test, wo ich denke, okay, das kommt dir immer wieder in den Sinn. Da solltest du mal näher drauf gucken.
Du hast aber auch mal erzählt, dass dir, wenn du die Idee zu einem solchen Stoff hast oder eine Idee immer wieder auftaucht, jetzt wie bei dir im Alltag, aber auch Zweifel hegst zeitweise, ob dieses Buch, während du es schreibst, auch, das ist ja völlig normal, glaube ich, aber wie gehst du mit solchen Zweifeln und Situationen um? Also wie treibst du dich dann an? Du meinst es eben gerade, keine Ahnung, es ist ein wunderschöner Sommertag, sind 25 Grad draußen, du hörst die Kinder draußen spielen, du weißt, du könntest jetzt einfach schön auf der Liege sitzen, aber du musst da jetzt durch. Wie motivierst du dich da? Oder wie motivierst du dich auch durch solche Täler zu gehen?
Ja, also da schwingen mehrere Fragen mit und noch sogar eine, die du vorher gestellt hast, ob ich das genieße, was ich tue. Und das sind die Momente, wo ich mir das ins Bewusstsein zurückrufe, dass ich die Gnade habe, in einem Traumberuf arbeiten zu dürfen, mich selbst verwirklichen zu können, dafür sozusagen, also den Traum, den viele haben, dass ich den mit viel Glück mir auch eben erfüllen konnte. Und die Tragik ist, dass ich kenne nur Autorinnen und Autoren, die völlig ihre Träume vergessen, nachdem das erste Buch erfolgreich wurde. Das ist ein ganz natürlicher Reflex. Das erste Buch ist erfolgreich, dann sitzt man am zweiten Buch und denkt sich, oh Gott, wird das denn genauso gut? Sprich, wird das genauso erfolgreich? Wie werden die sagen? Werden die enttäuscht sein, die Leute? Und dann kommen sogar von Verlagen, dann kommen diese ominösen Zielgruppendefinitionen. Und ich habe mir relativ früh, als ich dann merkte, dass ich beim Schreiben auf einmal an die Leserinnen und Leser dachte, was ja im Grunde genommen nichts Falsches ist. Aber als ich das merkte, dass ich mir diese Fragen stelle beim zweiten, dritten Buch, da ich dachte, Moment mal, als du dein Debüt geschrieben hast, da hast du überhaupt nicht gewusst, wer dich liest. Du hast also auch gar nicht an Leserinnen und Leser denken können, außer an die du zwingst, das zu lesen in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis. Aber ansonsten wusstest du ja gar nicht. Und nochmal, nur weil dein erstes Buch erfolgreich wird, du kennst sie ja trotzdem noch nicht. Du hast ja nicht alle kennengelernt. Ja, du hast vielleicht ein paar Meinungen bekommen, aber wenn jetzt 50.000 Leute dein Buch gelesen haben, du kennst die nicht persönlich. Du weißt doch gar nicht, was sie wollen. Was nur in einem Punkt, dass es von dir kommt, von Herzen kommt, dass du mit dieser Geschichte d'accord gehst. Das ist schon mal eine wesentliche Voraussetzung. Und dann wird mir mal wieder bewusst, wie toll das ist, in welchem Beruf ich arbeite. Und dann sage ich, okay, ich denke jetzt nur daran, ob mir das Buch gefällt, ob das ein Buch ist, was ich selber gerne lesen wollen würde. Und dann gebe ich es ab. Das ist im Übrigen, auch wenn es dann mal ein Flop werden würde, ist das auch einfacher zu ertragen. Weil man kann sagen, ja, okay, ihr mögt das nicht so, das Buch, aber mir lag's am Herzen. Ja, und das ist, finde ich, sogar wahrscheinlich sogar noch besser als, es gibt ja immer so die Legende von Schlagersängerinnen und Schlagersänger, denen die irgendwann gesagt wurde, du musst das jetzt machen, du musst jetzt diese Musikrichtung singen, weil du wirst damit erfolgreich. Und die sagen sich, naja gut, aber dann irgendwann singe ich das, was ich wirklich singen will. Ja, und ich glaube, es ist viel schlimmer mit etwas, wofür du nicht stehst, Erfolg zu haben, als erfolglos zu sein mit etwas, wofür du wirklich brennst.
Das ist diese Authentizität, die ja ganz wichtig ist, ne? Also im Schreiben, in jeglicher Art und Weise.
Ja, aber das ist 100%. Und hilft eben auch, weil du hast, es gibt keine Bestseller-Formel. Du kannst nicht sagen, ich mach A, B, C, D und dann habe ich den Erfolg. Ja, wenn das so wäre, gäbe es keine Flops mehr in Hollywood, es gäbe nur noch Nummer 1 Bestseller, die hintereinander
ab. Ja, wäre stinkelangweilig.
Wäre auch stinkelangweilig. Aber so funktioniert es eben auch nicht. Ob eine Geschichte berührt oder nicht, ist ja auch eine Momentaufnahme. Ist es einem gelungen, das einzufangen, was man eigentlich einfangen wollte? Oder trifft man auf die richtigen Leserinnen und Leser zum richtigen Zeitpunkt? Auch ich habe Bücher manchmal angefangen, gedacht, nee, ist nicht so mein Ding. Und dann Jahre später habe ich es aus dem Regal geholt und war wirklich geflasht. Das kommt ja auch auf den Zeitpunkt an. Da kommt wahnsinnig viel auf Glück an. Das Einzige, was man wirklich beherrschen kann, ist sich selbst. Und das Einzige, wonach man streben kann, ist, dass man es für sich sagt, okay.
Wir haben eine sehr interessierte, großartige Community, die sich sehr auf dieses Gespräch, auch das ich mit dir führen darf, freuen. Mhm. Und da gab es eine Frage, die lautete, ich habe meinen Traum vom eigenen Buch erfüllt. Wissen jetzt nicht, ob das erfolgreich war oder nicht, oder auf jeden Fall den Traum erfüllt. Wie bringe ich meine Inhalte ins TV? Also gibt es für dich, ist das ein Automatismus, der irgendwann entstand, dass die Leute gesagt haben, also wie gesagt, die Therapie ist ja dein erstes Buch, das ist jetzt ja gerade erst letztes Jahr.
Ne? Es hat so 17 Jahre gedauert, bis es tatsächlich verfilmt wurde.
Genau, also war das für dich vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Traum, dass das visualisiert wird, oder war das für dich ein, wie man im Englischen sagt, icing on the cake, dass du gesagt hast, ey, super, ich meine, die Torte schmeckt schon großartig, jetzt kommt da eben noch Deko drauf.
So sollte es sein, um gleich mal hinten anzufangen. Aus irgendeinem Grund war ich, wie so viele andere Kolleginnen und Kollegen, die gedacht haben, erst wenn man verfilmt ist, hat man es eigentlich auch irgendwie geschafft. Und man hat diesen Traum erst von dem Namen auf dem Buch, dann das vergisst man, wie gesagt, mit dem zweiten Buch, dann ist man auf einmal, betrachtet man das wie einen Job, was es aber nicht ist. Man vergisst, dass man eine Zeit gab, wo es einem ausgereicht hätte, den eigenen Namen auf dem Buch zu sehen, und jetzt ist man traurig, wenn es nicht verfilmt wird. Das heißt, man muss erst einmal, glaube ich, sich selbst regulieren und sagen, nee, wenn man es geschafft hat, sein Buch zu veröffentlichen, das ist erstmal ein Erfolg, weil das schaffen, glaube ich, 0,000x% aller Menschen nur, überhaupt einen Verlag zu finden oder auch im Self-Publishing zu reüssieren. Und wenn man das überhaupt, ein Buch zu schreiben von A bis Z, was Sinn ergibt, das schaffen auch nur die wenigsten. Wenn man das geschafft hat, ist es ein Erfolg, egal ob es sich verkauft oder nicht. Und der nächste Erfolg ist dann, wenn es sich verkauft, und natürlich ist es auch ein toller Erfolg, wenn es verfilmt wird. Aber man muss aufhören, so zu denken, dass man nur dann irgendwie es geschafft hat, wenn man verfilmt wurde. Das ist also komischerweise, glaube ich, ist das, sollte das nicht das Ziel sein.
Wie ist das denn für dich auch? Du hast jetzt darüber gesprochen, du brennst für deinen Job, das nimmt ganz viel Zeit von dir in Anspruch, das ist deine große Leidenschaft. Hat es Platz in deinem Leben für eine zweite Leidenschaft? Also gibt es etwas, was du neben dem Schreiben genauso viel mit Leidenschaft betreibst oder machst, was dir auch vielleicht zusätzlich die Ablenkung gibt oder auch die Kraft, um dich voll auf deinen Beruf, sage ich jetzt mal, Schriftsteller zu konzentrieren?
Ja, das ist natürlich, das klingt jetzt so ein bisschen schon fast wie PR, bla bla, aber es ist natürlich, die Familie ist das, was der Ausgleichspunkt ist und das, was die Kraft gibt. Wenn man aber jetzt außerhalb von der Familie und außerhalb von den Kindern schaut, gibt es tatsächlich kein weiteres, sag ich mal, Hobby, kein weiteres, keine weitere Leidenschaft, der ich so wahnsinnig viel Zeit widme wie der. Das Tolle ist auch, als Schriftsteller ist der beste Beruf der Welt, deswegen, weil wenn mir jemand, gibt ja immer so Situationen, da kommt einem einer blöd und dann denkt man zu Hause, sagt man sich, aber da hätte ich besser das geantwortet. Ne? Aber weil ich nicht so schlagfertig bin, ist das halt schon ganz lange weg, die Situation. Im Roman, da kann ich meinen Helden, meine Heldin natürlich sofort in dieser Situation den richtigen Satz in den Mund legen. Das ist natürlich super. Das heißt also, Roman, das ermöglicht mir wahnsinnig viele Leidenschaften durch Stellvertreter ausleben zu lassen.
Das ist total Wahnsinn. Habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, aber es macht ja absolut Sinn, was du gerade sagst. Du kannst es ja sozusagen in einer Parallelwelt ja auch so erfolgreich oder so unerfolgreich machen, wie du willst, ne? Weil es ja Teil der Geschichte ist, die du dann erzählst.
Total. Das ist wirklich super. Das habe ich auch schon oft gemacht.
Lieber Sebastian, ich würde gerne nochmal eine weitere Rubrik mit dir machen und die nennt sich Was wäre, wenn? Mhm. Was wäre, wenn du nur noch ein einziges Buch für den Rest deines Lebens lesen dürftest? Welches würdest du lesen?
Ich glaube, ich würde noch gucken, was das dickste ungelesene Buch ist, was mich tendenziell interessiert. Und es gibt, glaube ich, gerade dieses The Three-Body-Problem, ich kenne nur den Filmtitel,
Serie.
Die Serie, und die gibt es als Buch in der Dreier-Kombi. Und das ist wohl, hatte mit Melanie Rabe, Autorenkollegin, ein sehr schönes Gespräch im Berliner Literaturcafé und Literaturhaus, und sie sagte mir, dass der neue Murakami, der lag auch wie am Schreibtisch, und eben diese drei Sonnen oder so sind das. Ich habe den Titel leider nicht parat, und dagegen sah der 800 Seiten Murakami wie so ein kleiner Bruder aus, der abgefallen ist. Also dann würde ich mich darauf konzentrieren, weil ich glaube, dann hätte ich auf jeden Fall ein Jahr lang gut zu lesen
dran. Ich glaube, ich würde mir ein sehr kompliziertes Buch aussuchen, das dick ist, das ich nicht direkt verstehe, sodass die Motivation, es immer wieder zu lesen, mich vielleicht schlauer macht.
Das ist eigentlich, glaube ich, eine bessere Antwort als meine, ich wäre dann frustriert nach den ersten zwei Seiten und würde mir denken,
ob der eigenen Doofheit, ja, stimmt.
Ja, und dann würde ich mich drüber ärgern.
Das zieht mich dann runter.
Ja.
Was wäre, wenn du in einem deiner eigenen Thriller-Romane gefangen wärst?
Boah, ja, das würde diesen Zustand, den wir eben beschrieben haben, der nach dem Schreiben vorher bis ins Unendliche verlängern, weil ich fühle mich schon sehr oft quasi, sagen wir mal, Gefanger beherrscht. Es wäre nicht sehr vorteilhaft, weil ich bin ja nicht so heldenhaft und bin nicht mit den Skills ausgestattet wie meine Heldinnen und Helden.
Aber vielleicht ja durch das Schreiben und durch das Ausdenken wärst du das mittlerweile. Vielleicht weißt du das nur gar nicht.
Ja, ich würde dann probieren, innerhalb dieser Parallelwelt die Geschichte umzuschreiben, mich wieder rauszuschreiben aus der Nummer.
Ja, auch gut. Was wäre, und das zieht so ein bisschen auf das hinaus, was wir anfangs schon besprochen haben, deine Träume, die du hattest. Was wäre, wenn du nicht Schriftsteller geworden wärst? Was wärst du am ehesten geworden? Musiker?
Ja, den Traum habe ich ja. Ja, ich würde wahrscheinlich...
Oder Radiomoderator.
Wahrscheinlich wäre ich beim Radio hängen geblieben. Das hört sich so negativ an, weil Radio ist nach wie vor ein tolles Medium, auch wenn es überhaupt nicht mehr hip ist. Ich glaube, es gibt keinen Jugendlichen mehr, der sagt, ich würde gerne mal zum Radio. Aber
leider, ich finde es ja, ich habe da auch beim Radio angefangen. Ich finde es ehrlich gesagt eine großartig
Art,
kennenzulernen.
Wahrscheinlich würde ich jetzt tatsächlich auch so einen Podcast in der die Nachfolge von Radio, was wir gerade eben machen, da würde ich wahrscheinlich probieren, dort etwas auf die Beine zu bekommen. Aber auf jeden Fall würde ich Geschichten erzählen. Also dieses Geschichten erzählen, es muss ja einen Grund geben, warum ich so erpicht darauf bin, Geschichten zu erzählen, aber auch Geschichten zu hören im Übrigen. Ich liebe gute Geschichten, und mit einer guten Geschichte kannst du mir alles verkaufen. Wenn ich will, dass die wahr ist, dann blende ich dann auch so ein bisschen ein paar Logiksachen aus und denke, okay, ja, krass.
Vielleicht wärst du ja auch, wenn du das gerade sagst, ein super guter Verkäufer geworden. Wenn du dir eine Fähigkeit eines von dir geschaffenen Charakters zu eigen machen könntest, welche wäre das?
Das ist gut. Ich glaube, also auf der einen Seite die abstruseste Fähigkeit, die ist ja beim Augensammler, die Physiotherapeutin, die zumindest meint, sie könne durch Ertasten der Verspannungen die seelischen Probleme erkennen. Aber dazu wäre ich zu berührungsängstlich. Jüngst Mimik, ich bin ja befreundet mit einem Mimikresonanzforscher, der tatsächlich darauf trainiert ist, an den nicht angeborenen, unbewussten, reflexartigen Veränderungen im Gesicht die Emotionen der Menschen zu erkennen und damit die Diskrepanz zwischen dem, was sie sagen und wie sie das. Also diese Mimikresonanz, glaube ich, die man ja lernen können soll, laut Dirk Eilert, das wäre schon etwas, was ich glaube, ganz gerne beherrschen würde.
Oh, das finde ich auch interessant. Das ist auch fast eine Superkraft.
Richtig. Aber man kann sie lernen, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Was wäre, wenn du alle Genres schreiben dürftest, nur keine Thriller mehr? Wärst du der deutsche Nicholas Sparks?
Nee, aber ich durfte ja tatsächlich, und das war absolut irre Erfahrung, ich durfte mich mal so ein bisschen austoben und habe ja dann auch zwei humorvolle Bücher, nennen wir sie mal so, geschrieben. Und tatsächlich, das erste war schon, fand ich erstaunlich erfolgreich, der erste letzte Tag. Das habe ich während der Pandemie geschrieben, wo ich dachte, also wenn man was zum Lachen braucht, dann vielleicht jetzt und vielleicht nicht noch was Düsteres. Und das war dann so erfolgreich, dass ich dachte, da kannst du vielleicht deine zweite Idee, Elternabend, auch noch verwirklichen. Ich habe dann Elternabend, kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt, draufgeschrieben.
Fand ich sehr schön.
Und das war das erfolgreichste Buch all over im letzten Jahr. Also nicht nur von mir, sondern generell von allen Büchern.
Und du hast dich ausprobiert und das hat funktioniert. Ich meine, das ist ja auch schön.
Das ist
schön. Aber gibt es denn für dich auch mit, also das wäre jetzt meine nächste Frage, mit dem Erfolg, den du hast, mit den verkauften Büchern auch in diesen unterschiedlichen Genres, sage ich jetzt mal, weil du das ja auch gemacht hast, gibt es denn für dich noch einen Traum oder Träume, die du dir gerne als Autor erfüllen möchtest?
Ja, also ich glaube, und das widerspreche ich mir selbst. Ich habe vorhin gesagt, man sollte nicht auf Verfilmungen so großen Wert legen, weil, und das bin ich auch, im Kern bin ich Autor und ich habe auch jetzt erst den ersten Entwurf eines Romans geschrieben, von dem ich weiß, dass dann die Hauptwendung völlig unverfilmbar ist. Geht gar nicht. Aber ich habe es trotzdem geschrieben, weil es muss als Buch funktionieren. Gleichwohl stehe ich häufig bewundernd davor, wie manchmal sehr simple Ideen, sogar faszinierende Ideen in den USA beispielsweise umgesetzt werden im filmischen Bereich. Und ich glaube, ich würde es schon gerne noch einmal erleben, wie es wäre, wenn einer meiner Stoffe durch diese Hollywood-Mangel gedreht wird und ein Stoff, der jetzt auch von mir als Bigger Than Life angelegt ist, von komplett Wahnsinnigen umgesetzt wird.
Aber gibt es denn nicht durch den Erfolg, den du auch hast, ich meine, deine Bücher sind 36 Sprachen übersetzt worden, du hast Millionen Auflagen verkauft, da gibt es doch bestimmt auch schon Connectos nach Amerika.
Ja, hundertprozentig und das gibt es auch, aber man muss ganz ehrlich sagen, die warten jetzt trotzdem nicht auf einen deutschen Autor. Die haben ja, die schöpfen ja aus dem Vollen, was das da anbelangt. Aber tatsächlich gibt es großes Interesse. Und ich bin dabei erstmal, also das war auch erstmal mein Ziel, wenn überhaupt, soll es erstmal dort auch verwirklicht werden, wo ich groß geworden bin als Autor, also Deutschland, Österreich, Schweiz beispielsweise. Das andere ist halt so schon ein Traum, aber gar nicht mal, dass ich jetzt irgendwie meinen Namen am Times Square lesen will oder sowas, das ist überhaupt nicht, sondern dass ich einfach dass ich selber mal meine Vision ist nicht, dass dieser Film weltweit läuft, sondern meine Vision ist es, dass ich einen guten Kumpel sagen kann, guck dir mal diesen Trailer an und sagen, wie geil ist das denn? Ja, also das ist eben etwas zu produzieren, worauf man selber stolz ist, wo man Teil eines Großen ist. Das waren immer so diese kleinen Bilder. Es war, wie gesagt, der Nightliner auf dem Weg zur Venue als Musiker. Und es war mein Buch beispielsweise nicht auf der Bestsellerliste, sondern mein Buch in einem so ein Drehregal in der Nähe von der Kasse im Supermarkt. Weil ich dachte immer, wenn man im Supermarkt ist, hat man es geschafft. Da kommen ja so wenig Bücher rein, da muss man sehen. Nun wusste ich nicht, dass sie nur Taschenbücher da nehmen. Und das hatte ich mit meinem ersten Buch quasi schon geschafft, weil es ein Taschenbuch war. Da hat man noch nicht sich als Hardcover getraut. Ich hatte immer so kleine Schnappschüsse, auf die ich mich fokussiert habe. Und das wäre tatsächlich zu sagen, hey, auf dem Handy, guck dir mal diesen Trailer an. Was hältst du denn davon?
Ah, cool. Vielleicht noch mal zu dem Thema Arbeitsoutput, den du ja auch hast und vielleicht auch den Druck, den du verspürst. Du gehst ja auch im kommenden November und Dezember auf Arena-Tour.
Ja.
Ne? Also Nummer eins, kannst du ja kurz vielleicht sagen, was da oder worauf man sich freuen kann. Und zum Zweiten kannst du ja auch sagen, wenn man jetzt mal durchrechnet, ist ja 2024 dann auch wieder ein Buch fällig. Mhm. Also gehst du vielleicht auch mit einem neuen Buch, neuen Stoff
also,
da auf die?
Es ist tatsächlich so, dass ich in erster Linie Autor bin und das dann angefangen habe mit Lesungen, wo ich überhaupt nicht wusste, was eine Lesung ist und mir dachte, naja, bei einer Lesung, da kann es ja nicht darum gehen, dass das Buch vorgelesen wird. Geht es doch tatsächlich, habe ich dann gelernt. Aber ich dachte, es geht mehr darum, den Autor kennenzulernen. Und ich habe mir immer gesagt, Geschichtenerzähler wieder, ich möchte Geschichten erzählen, ich möchte unterhalten. Und wenn Leute auf eine Lesung kommen, dann sollen, das ist mein Anspruch, das soll keine Verkaufsveranstaltung für ein Buch werden, auch wenn die Lesung immer zu einem neuen Buch ist, die Tour, aber es soll, und das ist eigentlich das, so gehe ich ran, das größte Lob ist, wenn mitgeschleppte Männer am Ende in der Signierschlange stehen und sagen, also ich habe noch nie was von dir gelesen und ich werde auch nichts von dir lesen, interessiert mich nicht so, aber die Show fand ich super. Und das ist es etwas. Ich möchte, dass die Leute etwas darüber hinausgehendes mitnehmen. Und es wird, die Show ist tatsächlich auch dort, das war so vom Gedanken ein bisschen so getrieben, das Buch ist, das wissen die wenigsten, aber neben Computerspielen ist das erfolgreichste Medium in Deutschland. Es hat insgesamt einen Umsatz von 9,4 Milliarden Euro. Das ist mehr als Musik und Kino zusammen machen in Deutschland als an Umsatz. Aber die Lesungen finden halt häufig als Wasserglaslesungen irgendwo in einem stillen Kämmerchen statt. Und ich sage, das finde ich auch schön. Da kommen wir ins Gespräch mit den Leserinnen und Lesern. Aber eigentlich, es gibt so viele Buchleserinnen und Leser, da könnte man mal probieren, ob man in der Mercedes-Benz heute Uber-Arena, ob man die da nicht vollkriegt. Und tatsächlich ist das so. Also am Ende, glaube ich, werden es 165.000 Zuschauer sein und Zuschauerinnen, die gemeinsam das Buch feiern werden. Also zunächst einmal, wir feiern das Lesen. Nicht nur meine Bücher, sondern generell, dass die Buch-Community, sage ich mal, einfach auch zeigt, hey, es sind so viele, die sich dafür interessieren und die das Leben und das Lesen leben, dass die zusammenkommen. Es wird also eine Riesenbuchparty werden. Es wird natürlich gelesen werden, aber es wird Live-Musik beispielsweise geben. Soundtracks zu den Kapiteln werden live performt werden von Musikerinnen und Musikern, während ich auf der, das ist eine 360-Grad-Bühne, stehen werde. Es wird am Ende hoffentlich mehr gelacht werden, als dass die Leute sich gruseln, weil das ist eigentlich bei meinen Lesungen eigentlich immer so der Fall, weil ich Einblicke gebe in die verhaltensauffälligen Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die mich zu Psychothrillern inspirieren. Und es wird noch viele Gimmicks geben, an denen wir jetzt quasi gerade arbeiten.
Cool. Da freue ich mich sehr drauf. Sebastian, zu guter Letzt am Ende unseres schönen Gesprächs, vielen Dank dafür, auch für die ganzen Einblicke in das, was du machst und was du so liebst. Du hast ja eine Reihe, die nennt sich Meet Your Master und da lehrst du ja auch Teilnehmenden sozusagen dein Wissen über das Schreiben. Hast du einen, sag ich mal, kostenlosen Tipp oder Rat für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gerne als SchriftstellerIn verdingen würden oder zumindest auch diesen Traum leben möchten? Also was ist sozusagen das Fundament? Ja. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Worauf sollte man bauen?
Ja, also als allererstes, glaube ich, muss man eine Sache verinnerlichen, die gerade in Deutschland häufig verpönt ist. Und ich kann hier nur für Menschen sprechen, die gerne vom Schreiben leben wollen. Und das ist der Punkt, dass viele sagen, ja, Schreiben ist reine Kreativität und da gibt es nicht sowas wie ein Handwerk. Der Begriff Handwerk und Schreiben zusammenzunennen in einem Satz, das wird häufig nicht gutiert. Und Amerikaner beispielsweise sagen, wir Deutschen hätten den Goethe-Komplex. Wir würden denken, man muss halt 8 Jahre in den Kämmerchen über was nachdenken. Und dann kommt dieses Genie, fließt dann aus der Feder. Das gibt es. Aber es gibt natürlich auch Handwerk. Das wird kein Philharmoniker bestreiten, der täglich sein Instrument übt. Das wird kein Architekt oder Architektinnen, die Kunstwerke in Form von Häusern schaffen. Die werden auch sagen, ich habe eine gewisse Statik, die einzuhalten ist. Damit dieses Haus steht, nicht zu verwechseln mit einer Erfolgsformel, denn ob das Haus am Ende schön wird, das kann dir keiner beibringen, aber das Haus muss erstmal stehen und wahrscheinlich brauchst ein Dach und ein Badezimmer und einen Eingang, sonst wird da keiner drin wohnen wollen. Diese handwerklichen Sachen, die muss man sich raufziehen, die gibt es. Es gibt aber einen Unterschied zum beispielsweise Architekturstudium. Man kann nicht mit der Theorie beginnen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist wie beim Schwimmen oder Fahrradfahren. Man kann über Schwimmen und Fahrradfahren noch so viele Bücher und theoretische Kurse besuchen. Man wird vom Rad kippen und man wird untergehen, wenn man zum allerersten Mal ins Becken steigt. Das ist unausweichlich. Das heißt, man muss mit der Praxis beginnen und kann erst später sich Helferinnen und Helfer hinzuholen, die einem mit theoretischen Tipps das verbessern. Also, man muss es einfach schreiben. Das klingt banal, ist aber gar nicht so. Die meisten Briefe, die ich auch bekomme, ist, darf ich mit Word schreiben? Wie lang muss mein Kapitel sein? Wie viele Seiten braucht ein Buch? Wie muss es formatiert sein? Was brauche ich für einen Titel, Cover, Rückseite, egal was? Das ist egal. Erst einmal das Buch schreiben mit allen Anfänger- und Anfängerinnenfehler, die man macht. Alles schreiben. Dann, nächster Tipp, sich nicht mit dem ersten Entwurf zufrieden geben, der ist laut Hemingway immer Mist. Um dann zu sagen, die Hauptkraft liegt in der Überarbeitung und dann kann man sich auch jeden hilfreichen Tipp holen. Wenn einer sagt, du wirst auf dieses Problem im zweiten Akt stoßen, theoretisch bringt einem das gar nichts, das Wissen. Aber wenn man schon mal diesen Fehler, sage ich mal, gemacht hat, merkt, ah ja, klar, genau, da habe ich verrannt, ah, mit dieser Hilfestellung könnte ich weiterkommen. Also einfach vollkommen naiv, ohne Scheuklappen drauf losschreiben, dann überarbeiten mit allen möglichen Tricks und Hinweisen, die man haben kann und wissen, es gibt ein Handwerk, das man erlernen kann. Das beginnt mit dem Schreiben lernen, mit der Grammatik und natürlich auch zum Storytelling. Da gibt es so wahnsinnig viele tolle Bücher, Theorien, Kurse, alles machen, was man nur machen kann.
Lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch.
Ja.
Ich freue mich auf die Arena-Tour. Ich bin gespannt, was für ein neues Buch von dir erscheint und ich hoffe, dass du mindestens noch 50 Sommer hast, um all deine Träume der Bücher und der Stoffe verwirklichen zu können. Danke dir.
Danke, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.